Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
The first rule of investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Hallo und herzlich willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Mit dabei wie immer der König des Aussitzens, Robert Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf und Aussitzen, ja, im Moment bei Banken gibt es einiges zum Aussitzen, da kommen wir gleich. Und Robert, ich würde vorschlagen, gehen wir gleich in Medias Res, oder wie man in Wien sagen würde, hat letzte Woche zufällig eine Bank ein Bankerl gerissen?
Ja, wieder einmal, muss man fast sagen, ja, beinahe ein Bankerl gerissen. Ja, die Schwierigkeiten im Banksektor gehen munter, will ich jetzt nicht sagen, aber sie gehen weiter. In der Vorwoche sind ja bereits 3 US-Institute pleite gegangen und jetzt haben wir auch in Europa die Probleme, konkret die Schweiz.
Die Kredits. Wobei, die haben sich ja selber eingebaut, die Credit Suisse, also das können wir jetzt nicht auf den Amerikaner schieben. Sondern
nein, aber es ist eine kumulierte Sache.
Okay.
Und die Credit Suisse musste am vergangenen Wochenende gerettet werden. Die Probleme haben sich ja schon in der Vorwoche abgezeichnet. Wir haben ja auch in unserem letzten Podcast darüber berichtet. Die von Skandalen gebeutelte Bank ist nach dem Crash der Silicon Valley Bank wegen neuerlicher Geldabflüsse ins Trudeln geraten und nachdem der größte Anteilseigner, die Saudi National Bank, mitteilte, kein frisches Mittel der Credit Suisse mehr zu geben, haben wir dann den Salat gehabt. Die Folge war ein großer Kurssturz und schließlich musste mittels Notfallkrediten in Höhe von 50 Milliarden Dollar von der Schweizer Nationalbank zur Verfügung gestellt, das Institut gestützt werden. Und das war aber dann noch lange nicht alles.
Wobei die 50 Milliarden ja noch nicht so richtig jetzt überwiesen worden sind oder aus dem Tresor der Schweizer Nationalbank in Gold rübergetragen wurden, sondern ist eine Kreditlinie, die man braucht,
die man abrufen kann oder auch nicht.
Das käme ja von der Wien-Energie.
Jo.
Da waren es aber keine 50 Milliarden, da waren es 2 Milliarden.
Ja, und kleiner, die haben dafür auch für großen politischen,
so ist es,
Ärger gesorgt.
Jedenfalls, der Kursrutsch hat sich fortgesetzt, nämlich in dem Fall der Kursrutsch bei der Credit Suisse. Und das war ja ganz spannend, letzte Woche, wo man sich angeschaut hat. Am Freitag gab es dann diese Gegenbewegung, da konntest du an einem Tag 30% gewinnen. Da ist ein bisschen über 2 Euro raufgegangen. Und dann kam natürlich das Übernahmeangebot. Und dann war irgendwie klar, dass das weniger wert sein wird, aber da kommen wir dann gleich dazu. Die UBS bekommt nämlich um 3 Milliarden Franken die Credit Suisse. Das klingt jetzt, wenn man sie hat, auch billig, 3 Milliarden Franken.
Ja, vor allem für eine Großbank wie die UBS
natürlich,
eigentlich. Ja, ne?
Natürlich, aber man kauft sich ja da auch einige Probleme ein und man weiß vielleicht noch nicht einmal komplett, welche Probleme man sich einkauft, weil was schlummert denn da noch alles in der Credit Suisse? Die haben relativ wenig ausgelassen in letzter Zeit, muss man leider sagen. Ja. 200 Milliarden gibt es noch an Liquiditätshilfe an beide Banken von der Schweizer Nationalbank. Auch die wiederum ist nicht so, dass sie einfach produziert, gedruckt wird im Franken und verteilt, sondern ist auch eine Kreditlinie und die Schweiz kann sich's leisten. Ich fand es spannend, weil den Schweizern unterstellt mir meistens, dass sie recht langsam und behäbig sind und sehr betulich arbeiten, aber da kann man schon allein aufgrund der schnellen Zeit, in der das passiert ist, feststellen, da war die Kacke am Dampfen.
Da musste schnell gehen und es gab ja auch Druck von Seiten ausländischer Regierungen und Notenbanken, die den Schweizern da ein bisschen auf die Füße gestiegen sein sollen.
9 Milliarden will auch noch die Schweizer Regierung zuschießen, wenn es notwendig sein sollte. Also in Summe knappe 259 Milliarden Franken, die man in das Institut reinsteckt. Und das ist dann doch immerhin schon ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Schweiz. Also das ist auch für die Schweiz jetzt kein Kleingeld. Aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass das Geld wirklich fließt. Das soll ja primär mal die Anleger beruhigen und ihnen zeigen, pass auf, die Marie sicher nicht abziehen.
Ja, und dass die Bank nicht über Nacht pleite geht. Also das war auch der große Sinn dahinter. Jedenfalls ist das die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Die Credit Suisse und UBS sind nämlich die 2 größten Schweizer Banken und gelten als systemrelevant für das Finanzsystem des Landes. Sie gehören aber auch zu den 30 Banken weltweit, die als too big to fail eingestuft werden. Das heißt, man sollte sie eher nicht krachen lassen gehen.
Stellt sich halt das alte Problem, wie kann es eigentlich auf der Welt auf der einen Seite ein Kartellrecht geben, wo man sagt, es soll keiner too big to fail werden, und dann gibt es Unternehmen, die too big to fail werden, und die werden geschützt. Also vielleicht sollte man sich mal weltweit darauf einigen, dass es eine Obergrenze für die Größe von Banken geben sollte.
Ja, da gibt es ja auch solche Vorstöße seitens Attac zum Beispiel, die auch meinen...
Dass ich einmal eine Meinung vertrete,
die aber das macht mich jetzt ein bisschen fast unruhenrüdiger, dass du plötzlich auf die Seite der Linkslinken...
Nein, tue ich gar nicht, aber ich finde das, find das immer ein bisschen unsportlich, ja, zu sagen, die müssen mal treten, die sind so groß, weil das Problem ist, die verhalten sich zum Teil schon vorher so, dass genau das eintritt.
Ja.
Also bei der Credit Suisse war das eine Self-Fulfilling Prophecy.
Da muss ich aber die Schuld eigentlich bei der Aufsicht primär suchen, weil dann, wenn ich solche Probleme sehe und die haben 7 Milliarden Euro Jahresverlust gemacht alleine 2022, dann muss ich dort jemanden in den Vorstand setzen. Sorry to say, ja.
Bin ich vollkommen bei dir. Nur ein Wort noch dazu. Klar, die Aufsicht soll was machen. Nur in dem Moment, wo du weißt, du bist too big to fail, kannst du eigentlich denken, schauen wir mal.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, ob es das braucht. Also, aber anscheinend ist es so, weil in einem Land eine große Bank ist, braucht das andere auch eine, und dann hat man halt in jedem Land zumindest eine Bank, die too big to fail ist, und dann hat man einen Salat.
Mhm. Beide Institute beschäftigen jedenfalls mehr als 120.000 Mitarbeiter weltweit. Nun droht ein Abbau von mindestens 10.000 Jobs allein in der Schweiz, und obwohl es natürlich Geschäftsbereiche gibt, wo sich die Banken nicht überlappen.
Ja, spannend ist auch, wer finanziell zum Handkuss kommt. Die Aktionäre der Credit Suisse, nämlich nur bedingt. Sie erhalten für 22,48 Aktien der Bank immerhin eine Aktie der UBS. Also ja, immerhin, das ist ein Gegenwert, wenn man aktuellen UBS-Kurs nimmt, von 76 Rappen. Vor dem Deal war es noch bei 1,86 Franken. Also ist runtergegangen, aktuell werden sie gehalten bei 82 Rappen. Da frage ich mich, warum sind jetzt 82 Rappen wert, wenn die anderen nur 76 sind. Aber vielleicht geht man davon aus, dass die UBS dann auch wieder raufgeht. Ich weiß es nicht. Letztlich sollte sich dann auf das gleiche Niveau einstellen. Alles andere wäre eigentlich ein Wunder.
Mal schauen, wann das dann umgewandelt wird. Das ist ja noch kein Tag dafür.
Die Aktionäre der UBS waren jetzt auch nicht so die Riesenfans von der Sache. Nach der Verkündung des Deals ist es stark runtergekommen. Allerdings muss man sagen, die Aktie hat sich dann seit Montag rasch erholt und liegt nun sogar im Plus. Aber schlimm erwischt hat es grundsätzlich einen Teil der Banken, Versicherer und andere institutionelle Anleger, die haben zusammen 16 Milliarden Franken in nachrangige eigenkapitalähnliche Anleihen der Credit Suisse gesteckt. Ja, das kennen wir, nachrangigen Anleihen.
Nie so ganz gut.
Nachrangig
im Falle des Falles.
Den Letzten beißen die Hunde, und in dem Fall bist du der Letzte, genau. Auf Geheiß der Schweizer Finanzaufsicht FINMA wird dieses Geld dem Eigenkapital der Credit Suisse zugeschlagen. Das heißt, die Inhaber dieser Papiere verlieren einfach ihr eingesetztes Geld.
Das ist bitter, ja.
Zunächst ist noch unklar, welchen Großanlegern höhere Ausfälle drohen. Österreichische Banken, ist die gute Nachricht, sind davon nicht betroffen. Die Allianz-Fondtochter PIMCO, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, hat mit den wertlos gewordenen Anleihen einem Insider zufolge immerhin 340 Millionen Dollar verloren. Und viele Investoren könnten auch in Asien sitzen.
Jetzt sagt man ja natürlich, 16 Milliarden klingt viel, ist auch viel, aber wenn sich das dann aufteilt auf viele Investoren, jetzt 340 wird wahrscheinlich schon eine der größeren Positionen sein. Aber lassen wir uns überraschen, wen es dann noch treffen wird.
Man sieht aber, dass sich die Schweiz, wenn man es jetzt freundlich formuliert, recht wenig scheißt. Ich denke, wie oft man versucht hat, institutionelle Investoren zu schonen, ich erinnere an die Griechenland-Krise und so weiter, dann sagt man einfach, war halt eine nachrangige Anleihe.
Ja, spannend, dass hier die Aktionäre eigentlich
besser wegkommen
als die Anleihen.
Besser, ja, alles relativ gerechnet.
Aber im Vergleich?
Die kriegen wenigstens noch ein bisschen was.
Die anderen total ausfallen. Ja, obwohl, da kann man vielleicht sagen, da sind halt Privatanleger auch dabei, und vielleicht will man dem ein bisschen was zugutekommen lassen. Ich weiß es nicht, was da der Hintergedanke war.
Mal gesagt hat, eine nachrangige Anleihe ist höher verzinst als eine nicht nachrangige, sonst bist du ein Trottel, wenn du das kaufst. Und wenn das dann so ist, dann musst du das Risiko eben auch tragen.
Ja.
Total arg. Für höhere Zinsen zahlt man höheres Risiko.
Sie werden ja wahrscheinlich auch wissen, wer diese Besitzer sind von diesen Anleihen, und werden sich gedacht haben, da gibt es jetzt keinen, der so eine große Position hat, der jetzt mit untergehen könnte. Die werden sich das schon angesehen haben, denke ich, und haben gesagt, na, dann werden wir die halt jetzt...
Wäre ja spannend gewesen, wo die noch notiert sind, diese Anleihen. Die waren ja sicher auch nicht mehr ganz bei der Nominale zu Hause.
Wahrscheinlich nicht.
Könnte ich mir vorstellen.
Nein. In der Fachsprache werden jedenfalls diese Anleihen auch Coco Bonds genannt, Abkürzung für Contingent Convertible Bonds. Und sie wurden, diese Art von Anleihen wurden nach der Finanzkrise 2008 erfunden, sollten eigentlich einen zusätzlichen Puffer bieten, falls die Kapitaldecke einer Bank in der Krise zu dünn wird. Insgesamt ist dieser Coco-Markt rund 210 Milliarden Euro groß, weltweit. Und als Privatanleger kann man etwa über ETFs hier investieren. Und der Markt ist nach diesem Credit Suisse-Ausfall nun ziemlich verunsichert. Ein Beispiel, ein börsennotierter Anleihenfonds, der diese Anleihen, diese Kokos eben beinhaltet, von Invesco stürzt am Montag um bis zu 14% ab. Es ist übrigens nicht der erste Fall, wo diese Coco-Bonds einen Totalausfall melden. Nämlich bei der Übernahme der spanischen Banco Popular durch die Bank Santander war das auch der Fall. Da gab es auch einen Totalausfall.
Auch auf Gefahr hin, dass du mich jetzt endgültig dem Tech-Lager zurechnest, was ich für ein bisschen ungerecht finde, aber egal.
Naja.
Muss man schon noch sagen, zwei Zahlen, die einem auch ein bisschen Kopfschmerzen machen. Wir haben 7 Milliarden Verlust, hast du ja gerade vorher erwähnt. Mhm. Gleichzeitig haben wir in dieser Zeit 1 Milliarde an Boni zugesagt ans Management.
Ja. Nein, das ist, geht natürlich gar nicht. Also da brauchen wir gar nicht drüber
reden. Sind wir beide bei Tech,
ja, was das betrifft. Das ja. Geht nicht. Jetzt unabhängig davon, ob jetzt die Bank de facto am Ende der Eigenständigkeit ist, also wenn ich in einem Jahr 7 Milliarden Verlust baue und ich zahle 1 Milliarde Franken aus.
Dann hätte ich ohne
die nur 6 Milliarden
Verlust
gemacht. Ja. Also das geht einfach nicht.
Das kriege ich im Kopf noch hin. In einem internen Memo hat die Bankenangestellten dann versichert, nicht etwa, dass man sagt, man übt sich im Verzichten, nein, sondern, dass noch nicht gezahlte Boni und Gehaltserhöhungen wie geplant gezahlt werden. Und dagegen gab es zu Wochenbeginn, man höre und staune, sogar Proteste in Zürich.
Ja, das ist für Schweizer Verhältnisse bemerkenswert. Generell fallen die Reaktionen auf die Fusion eher negativ aus. Die Neue Zürcher Zeitung titelte etwa, ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht. Der Tagesanzeiger wiederum schreibt, diese Übernahme ist ein historischer Skandal und auch politische Parteien in der Schweiz beschweren sich über die Vorgehensweise. Und die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's haben den Ausblick für Verbindlichkeiten der UBS gesenkt. Das langfristige Einlagenrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten lautet neu nun negativ, nach vorher stabil. Denn die Transaktion bringe bedeutende finanzielle und kulturelle Integrationsherausforderungen mit sich. Rüdiger, wie ist da deine Meinung zu dieser ganzen Causa?
Ja, also Liebesheirat, glaube ich, war es keine. Das steht schon einmal fest. Das wäre ja so eine Notfallshochzeit. Aber jetzt mal ehrlich, was wären die Alternativen gewesen? Okay, Pleite geht nicht, weil, vorher diskutiert, systemrelevant. Verstaatlichen kann man natürlich, aber dann hat der Schweizer Steuerzahler gleich die ganze Bürde am Hals. Und ob man das unbedingt dem Wahlvolk erklären möchte, weiß ich auch nicht genau. Und so bleibt halt das jetzt übrig. Man steht mit einer Garantie bereit, hofft, dass sie nicht schlagend wird und die UBS wird die Grotsch schon fressen, die ja halt versüßt wird mit einer Kreditlinie, auf der sie lange dahinschwimmen kann, auch wie Moody sagt. Negativer Ausblick mit der Kreditlinie geht da schon auch ganz
ja,
gut dahin.
Ja, ja. Ja, für mich steht natürlich auch außer Frage, dass da gehandelt werden musste. Ich weiß aber nicht, ob diese Fusion die beste Lösung ist. Nicht nur aus dem Grund, dass jetzt ein Mega-Institut entsteht, wo es noch mehr Risiken dann mit sich bringt. Ich sehe es auch aus marktwirtschaftlichen und wettbewerbsrechtlichen Gründen als heikel. Jetzt ist die UBS ja schon seit einiger Zeit an der CS interessiert, so halb zumindest. Und jetzt ist der Preis natürlich günstig, aber es kann nicht Aufgabe der Politik sein, hier dermaßen einzugreifen, quasi einen anderen Marktteilnehmer zu zwingen, ihr übernehmt das jetzt. Und die UBS hat sich auch anfangs ja doch deutlich gewehrt.
Du warte, das ist ja total verrückt, wenn die Politik das macht. Das wäre so wie in dem österreichischen Lebensmitteleinzelhandel, immer wenn eine Kette pleite geht, eine der zwei großen Ketten den Zuschlag bekommt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sowas.
Ja, aber die haben das freiwillig übernommen, die Marktanteile. Ne?
Wie kann sowas geben? Ich glaube, nur Carnivoren ist die Geschichte. Ja?
Ja,
keine großen Kollapse, keine Massenentlassungen und so weiter. Und
ja,
dann hat man lieber die Konzentration. Und da hast du vollkommen recht, handelt sich langfristig ein deutlich größeres Problem.
Ja, und jetzt kann man sagen, die Beruhigung ist eingekehrt, die Märkte sind jetzt wieder stabiler, aber die Frage ist, wie lange das Ganze anhält.
Ja, und vor allem so ist noch nicht die völlige Ruhe eingekehrt. Wir haben ja noch immer Patienten, wie zum Beispiel die First Republic Bank aus San Francisco. Ja,
ja.
San Francisco weiß man, Silicon Valley Bay Area.
Ne? Ja, aber hatten wir schon ja mit der SVB, Silicon Valley Bank ja. Die Sache.
Aktienkurs massiv runter, seit Jahresanfang um 47%, aber auch kein Wunder, denn sie musste ja von anderen Banken mit 30 Milliarden Dollar gestützt werden. Unter anderem von der Bank of America, Citigroup und JP Morgan Chase. Die wollen darin einen Vertrauensbeweis für das amerikanische Bankensystem sehen. Na gut, so kann man es auch dann nennen, wenn man einspringen muss, wenn es kracht. Warum kam diese Bank überhaupt in die Krise? Und ja, das übliche Problem. Es gibt sehr viele Einlagen von wirklich reichen Leuten dort. Die Einlagensicherung reicht aber nur bis 250.000 Dollar. Das ist für Leute wie uns meistens ausreichend. Aber wenn du jetzt 10 Millionen dort liegen hast, sind die 250.000 auch nur ein schwacher Trost. Und deswegen bestand die Sorge oder besteht die Sorge, dass die Anleger ähnlich wie zuvor bei der Silicon Valley Bank das Geld einfach abziehen. Und dann beginnt dieser berühmte Teufelskreis. Die Bank muss beginnen, Staatsanleihen zu verkaufen, die sie ja selber als Sicherheit halten. Und dabei machen sie dann Verluste.
Und genau das ist es. Für mich steckt ja das größte negative Potenzial in den diversen Anleihen, die die Banken selbst halten. Denn sie verlieren durch die Zinserhöhungen deutlich an Buchwert, weil ja die Kurse fallen dieser Anleihen. Und das ist prinzipiell ja so lange egal, solange sie bis zum Laufzeitende gehalten werden. Es muss aber nicht sein, weil wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dann müssen die verkauft werden. Das Problem hatten wir bei Silicon Valley Bank und wir wissen nicht, wo das noch auftreten könnte. Und auch in den Bilanzen kann es jetzt dann im Laufe der nächsten Monate zu Abwertungen kommen. Und all das sorgt natürlich zumindest unterschwellig weiterhin für negative Stimmung.
Ja, und da wird es natürlich spannend, wie stark und wie lange noch die Zinsen weiter steigen werden. Wenn man sich die Inflation anschaut in Europa, gerade in Österreich, da geht noch ein bisschen was, fürchte ich. Die Inflation ist in den USA aber jedenfalls deutlich schon zurückgegangen, aber noch immer natürlich viel höher, als es eigentlich die Währungshüter wollen. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen ja schon letzte Woche um 0,5% angehoben. Diese Woche war die US-Fed dran.
Ja, und die Fed hat, wie von vielen schon vor den Bankproblemen erwartet, das Tempo ein bisschen rausgenommen und nur um 0,25% die Leitzinsen angehoben. Ein maßvoller Schritt aus meiner Sicht und angesichts der Umstände ein guter Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen.
Spannend auch, was sich bei den Rohstoffen tut, Robert. Der Ölpreis ist ja völlig abgeschmiert.
Ja, mit rund 75 Dollar gefasst, der Sorte Brent liegt er so tief wie seit Ende 2021 nicht mehr. Offenbar wird eine Bankkrise befürchtet, wodurch auch die Konjunktur betroffen wäre und das würde eine sinkende Nachfrage nach Öl bedeuten. Und bei Gold wiederum wurde die Marke von 2000 Dollar je Unze durchbrochen. Das ist der höchste Stand seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Gold gilt ja als sicherer Hafen, wohin sich Anleger bei Problemen flüchten.
Als Alternative gilt ja auch das digitale Gold, nämlich die Kryptos und Bitcoin. Totgesagte leben länger. Seit Beginn der Vorwoche hat der Kurs um mehr als ein Viertel zugelegt und auch Ethereum ist um 20% rauf, aber im Vergleich zu Bitcoin gefallen. Beide natürlich noch weit von ihren Höchstständen entfernt, aber trotzdem für die geprüften Bitcoin-Anleger mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen.
Ja, kommen wir nun zu anderen Themen, die uns in den letzten Tagen bewegt haben.
Kommen wir zu normalen Unternehmern, die irgendetwas herstellen, was man kaufen kann.
Ja, nicht zu Banken.
Nicht zu aber Banken, Bitcoin, Gold.
Auch kommen wir mal zu was anderes. Ja, aber auch, lieber Rüdiger, bei diesem Thema kann ich die Banken leider nicht außen vor lassen, denn die Banken machen Druck.
Nämlich, wo machen sie Druck?
Beim deutschen Batteriehersteller Varta. Beim Herrn Theuner, Michael Theuner, der österreichische Investor und Mehrheitseigentümer, denn die Banken sagen, bei Varta muss drastisch gespart werden und sie hatten ein Sanierungsgutachten gefordert, um die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu prüfen. Darin kommen die Prüfer zu dem Schluss, dass Varta saniert werden kann und klare Wachstumsperspektiven hat. Das finde ich mal ganz gut. Allerdings Voraussetzung dafür sind Kostensenkungen bei Beschaffung, internen Prozessen und Personal, was bedeutet Personalabbau, sowie eine Verbreitung der Kundenbasis und eine vor allem schnelle Kapitalspritze.
Also das heißt, einfach, man sollte billiger produzieren und mehr verkaufen an mehr Leute. Finde ich toll. Also
ja, wir sollen überall so reden.
Könnte man generell
bei Produktionsbetrieben. Ne?
Hätte ich auch schreiben können,
wäre ja, billiger gewesen. Ja, das Berater halt, ne? Beratersprech. Eine Einigung mit den Banken gibt es derzeit noch nicht, aber die Gespräche sollen sehr weit fortgeschritten sein. Die Einigung ist jedenfalls Voraussetzung dafür, dass Theuner, der 55% des Unternehmens hält, mit seiner Montana Tech Components 50 Millionen Euro frisches Kapital zuschießt. Ich finde es gut, dass Theuner an das Unternehmen, das er selber gegründet hat, weiterhin glaubt. Und ja, ich denke, mit einer Restrukturierung hat man da auch Chancen. Mit Dem Erlös aus dem Verkauf von 4 Millionen neuen Aktien an Teuner will Warta gezielt in wichtige Innovationsfelder investieren, vor allem aber in das Geschäft mit Energiespeichern. Warta hatte bereits im Vorjahr mehrfach seine Prognose senken müssen, auch wegen der zurückgehenden Nachfrage nach Knopfzellen. Pläne für den Neubau einer Fabrik für Batteriezellen für Elektroautos wurden allerdings mangels Abnahmezusagen gestoppt. Und vor allem das Geschäft mit Mikrobatterien, Knopfzellen und Haushaltsbatterien muss profitabler werden. Witzigerweise, jetzt könnte man meinen, die Aktie ist im Totalabsturz nach dieser Nachricht. Nein, ist sie nicht. Die Aktie habe ich selbst, notiert aktuell bei rund 25 Euro. Das ist fast wieder beim Ausgabepreis von März 2018 angelangt, nachdem sie in der Spitze im August 2021 schon auf 155 Euro geklettert war. Allerdings waren da auch Spekulanten auf diversen Webplattformen da mit im Spiel. Jedenfalls hätte ich eigentlich mal verkaufen sollen.
Und nicht aussitzen.
Ja, da hat es eigentlich auch gar nichts
gegeben. Man kann auch Gewinne aussitzen.
Ja, richtig. Ja, das war wirklich doof von mir. Ja.
Kann passieren. Passiert dem Besten. Und ist mir auch schon oft passiert. Was soll ich sagen mit den Tech-Aktien? Da gibt es genügend, wo ich schöne Gewinne hätte machen können. Was du mit dem Geld damals hättest machen können, und das ist super, jetzt haben wir wieder die Zeitmaschine,
ja,
das ist unser das beste Tool für Anleger.
Wir sollten uns auch einen eigenen Jingle für eine Zeitmaschine
überlegen. Die Zeitmaschine. Robert fliegt zurück in den August 2021, verkauft um 155 Euro seine wunderschönen Warta-Aktien und kauft sich Rheinmetall.
Ja, ich kaufe aber keine Rüstungsaktien.
Das stimmt nicht ganz, da kommen wir gleich dazu. Aber es stimmt, einen Waffenhersteller im Portfolio muss man mögen. Aber spätestens seit Putins Angriffskrieg stehe zumindest ich auf dem Standpunkt, dass Waffen dann böse sind, wenn sie die falschen haben. Und dann gut, wenn sie die richtigen haben. Und solange die Bösen viele Waffen haben, brauchen die anderen leider auch welche.
Hast du recht.
Das ist meine nicht so pazifistische Ansicht. Rheinmetall ist jedenfalls seit dem Start von Putins Angriffskrieg um 144% gestiegen, also innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr, hat sich also mehr als verdoppelt. Die Dividende wird auf 4,3 Euro pro Aktie erhöht, bei einem Kurs von 260 sind das aber auch nur 1,6%. Das Rüstungsgeschäft läuft gut bei denen, was sie negativ spüren, ist das zweite Standbein, die Automobilbranche, die sich nur langsamer als erwartet erholt. Jedenfalls hat sich Rheinmetall deutlich besser, jetzt kommen wir zu deinen rüstungsschwarzen Flecken auf deiner Investorenweste, deutlich besser entwickelt als der von uns gekaufte US Aerospace und Defense ETF. Der liegt nämlich nur 4% im Plus und ist damit übrigens genauso gut wie Airbus.
Ja, aber den haben wir nur gekauft, das muss ich ja dazu sagen.
Ja.
Wegen des guten Zwecks und weil wir dachten, da machen wir jetzt den Mörder-Reibach und spenden den Mörder-Reibach an die Ukraine. Aber ja, leider.
Der Mörder-Reibach war es nicht.
Muss
man sagen, leider. Und wie jede Woche auch heute unser kleiner Disclaimer. Der Robert und ich sind für unsere eigenen finanziellen Entscheidungen verantwortlich. Wenn der Robert sich zum Beispiel entschließt, Warta nicht zu verkaufen, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Informiere dich daher immer umfassend, wenn du ein Papier kaufst oder verkaufst und vertraue nicht auf das, was du irgendwo hörst, inklusive diesem Podcast hier. Wir tragen keine Haftung für deine Entscheidungen, du trägst keine Haftung für unsere Entscheidungen. Wenn wir ein Wertpapier haben, sagen wir es selbst dazu.
Kommen wir aber zu einer positiven Nachricht. Anleger können sich einer Studie zufolge auf Rekorddividenden von deutschen Börsekonzernen einstellen. Die 100 größten deutschen Börsekonzerne dürften für das abgelaufene Geschäftsjahr voraussichtlich rund 62 Milliarden Euro ausschütten, schätzt die DZ Bank. Das ist trotz der Krisen ein neuer Rekord und eine Steigerung von rund 10% im Vergleich zum bisherigen Rekord aus dem Vorjahr, also aus 2021. Dividendenkönig bleibt laut dieser Studie wie im Jahr davor die Mercedes-Benz Group mit einer Gewinnausschüttung von 5,6 Milliarden Euro, gefolgt vom Konkurrenten BMW mit 5,1 Milliarden Euro und dem Versicherungskonzern Allianz mit 4,6 Milliarden Euro. Auf Platz 4 und 5 lagen Volkswagen mit 4,3 Milliarden und die Deutsche Telekom mit 3,5 Milliarden. Gut, mit VW und Mercedes bin ich ja bei 2 der 5 immerhin mit dabei.
Und ich bei der 5, nämlich bei Volkswagen. Aber die Ausschüttung von Volkswagen ist zwar eine nette Sache, aber gemessen, wie sich der Aktienkurs entwickelt hat im letzten Jahr.
Ja, und dann ist das Trostpflaster. Das Steuerthema, das Leidige.
Ja, natürlich. Aber das, wir zahlen in Deutschland extrem hohe Käst wie Österreicher, das stimmt. Und das Zweite ist natürlich, ich wünsche der VW-Aktie, dass sie wieder raufgeht. Deswegen habe ich sie ja.
Ja.
Apropos Mercedes, hast du ja vorher angesprochen, die ja die Dividenden-Kaiser sind, die haben vor dem Europäischen Gerichtshof eine Niederlage erlitten, und zwar wegen des sogenannten Thermofensters. Und unter Thermofenster habe ich mir vorgestellt, so was Nettes, das baust da ein, das ist gut für die Umwelt, das Thermofenster, aber das ist es nicht, sondern das Thermofenster ist auch nicht die Verglasung der S-Klasse, wie man meinen könnte, sondern eine Abschaltvorrichtung des Abgasreinigungssystems. Moment, Abschaltvorrichtung, Abgasreinigung, ja. Da war doch was mit VW, ja.
Ja, ja.
Ja, Mercedes hat auch sowas gebaut, nämlich um den Motor zu schonen. Es soll in bestimmten Außentemperaturbereichen dann einfach nicht mehr Harnstoff einspritzen, also auch bekannt als AdBlue, damit der Motor nicht beschädigt wird, damit er dann nicht feucht wird und so. Und unter 10 Grad wird ihm das Einspritzen von Harnstoff unterbunden.
Ja, also eigentlich alles gut gemacht für den Zustand des Autos.
Genau, ist total nett. Das Auto ist halt nicht alles, wenn es Umweltgesetze gibt, wo halt drinnen steht, wie viel Stickoxid man raushauen darf. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt entschieden, dass Käufer jetzt Schadenersatz fordern können. Es sind 1900 Verfahren anhängig. Und warum hat er das gemacht? Das Thermofenster sagt, es ist schon zulässig, aber nur in Ausnahmefällen. Und Mercedes hat eben definiert, ein Ausnahmefall ist, wenn es in Deutschland weniger als 10 Grad hat. Und dann haben die mal geschaut aufs Thermometer beim EuGH und haben gesagt, Moment, das ist doch immer wieder mal der Fall. Und deswegen zu oft, um von Ausnahmen zu sprechen. Mercedes selbst gibt sich gelassen und rechnet nicht mit hohen Forderungen. Ja, mal sehen, was da noch auf Mercedes zukommt.
Ja, und auch auf die anderen Mitbewerber, die.
Ja, natürlich, mit Stellantis hat ja auch seine Abschalteinrichtung.
Ja, und gehabt. VW natürlich auch, ne?
Ja, gut, VW, da ist der Ruf erst mal ruiniert. Also, wir sind ja VW-Aktionäre. Wir mögen ja trotzdem VW, weil sie auch schöne Elektroautos bauen mittlerweile.
Und schöne Verbrennerautos.
Richtig. Das ist für den Robert ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir schon mal das Wort Elektroauto gehört haben, kommt natürlich Elon Musk dabei. Es geht heute gar nicht mal um Tesla, sondern es geht um andere Elon Musk-Sachen. Du bist ja Journalist, Robert, und bist ja gewohnt, dass du dich an Pressestellen wendest um spannende Informationen. Ja. Schreib doch mal eine SMS, also Entschuldigung, schreib eine E-Mail an press@twitter.com und du bekommst eine Auto-Reply, nämlich einen braunen Gackhaufen.
Das ist nett.
Das Gackhaufen-Emoji, genau. Der schickt er automatisch zurück, aber gut, wahrscheinlich hat Elon Musk alle Leute aus dem Press-Department rausgeworfen und bei der Auto-Reply ist ihm auch nichts Lustigeres eingefallen als das. Ja, also das ist im Moment die Pressearbeit von Twitter.
Großartig.
Was ihn allerdings wirklich mehr stört, ist der Erfolg von OpenAI. Besser bekannt für uns als das Produkt ChatGPT. Und zwar deswegen, weil es eigentlich eine Stiftung ist, die dann eine kommerzielle Tochter gegründet hat, die jetzt 30 Milliarden wert ist. Er selber, Musk, hat vor Jahren 100 Millionen für die Non-Profit-Organisation OpenAI gespendet. Hätte er sich stattdessen damals an einer Firma beteiligt, hätte er jetzt einen Teil des bei Twitter versenkten Geldes wieder erinnern. Da habe ich mir gedacht, fragen wir doch jemanden, der sich wirklich damit auskennt, einen echten Insider. Ja, hey ChatGPT, findest du es okay, dass deine Firma als Non-Profit-Organisation gegründet wurde und jetzt 30 Milliarden Dollar wert ist?
Als eine künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, moralische Urteile zu fällen, aber ich kann Ihnen einige Informationen zur Verfügung stellen, die Ihnen helfen könnten, Ihre Frage zu beantworten. Super. OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Organisation gegründet, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, KI, zu fördern und sicherzustellen, dass die Vorteile der KI allen zugutekommen. Schön. Obwohl OpenAI ursprünglich als gemeinnützige Organisation gegründet wurde, hat es sich zu einem Unternehmen entwickelt, das sich auf die kommerzielle Nutzung von künstlicher Intelligenz konzentriert. Die Bewertung des Unternehmens spiegelt seine Bedeutung in der Branche wider und kann als ein Indikator für den Erfolg seiner Projekte und Investitionen betrachtet werden. Letztendlich liegt es jedoch im Ermessen der Öffentlichkeit, zu entscheiden, ob die kommerzielle Nutzung von KI durch eine ehemalige gemeinnützige Organisation in Ordnung ist.
Ja, also keine klare Position beziehen in einem langen Statement. Also für einen durchschnittlichen Politiker würde es aus meiner Sicht bereits reichen. Ja, es wäre mal spannend, da ChatGPT im Interview mit Martin Thür zu erleben.
Das wäre sicher witzig, obwohl, wie gesagt, die Unterschiede in der Antwort waren jetzt zu manchen Politikern relativ ähnlich. Ja, ja?
Genau. Ja. Ja, und halt absolut stur und keine eigene Meinung. Aber ist okay, ChatGPT in aller Munde jetzt ja seit letzter Woche in der Version 4.0, die ja wieder ganz tolle neue Dinge macht und die Zentralmatura noch besser bestehen wird und immerhin das US-amerikanische oder kalifornische genau genommen Bar-Exam geschafft
ja,
hat.
Ja gut, ich meine, die US-Matura.
So. Nein, unsere Zentralmatura.
Also unsere.
Auch schon das ChatGPT 3.5 hat es geschafft, die Matura, mit Ach und Krach, aber doch.
Immerhin, da kann man sich so ausrechnen, in 2-3 Jahren wird es wahrscheinlich dann noch besser.
So ist es, es wird noch besser werden und dann erklärst du deinen Kindern in 2-3 Jahren, warum sie in der Schule noch was lernen, wenn es eh ChatGPT besser kann als ich.
Mir schwand Übles.
Mir schwand Gutes, denn in einer Woche sind wir bekanntlich entweder schlauer oder reicher oder beides. Aber vor allem schwand mir dann Gutes, wenn ihr diesen Podcast mögt und ihn mit vielen Sternen verseht. Das ist total super. Wenn ihr nicht mögt, schreibt es einfach an den Robert. Also
der Fein, freut sich ja, ich freue mich über alle.
An robert.kledorfer. Nein, ihr schreibt natürlich an unsere Superadresse ziemlich gut veranlagt @kurier.at oder eine Postkarte an den Kurier Leopold Ungar Platz 1 in A1190 Wien zu Handen Robert Kledorfer. Positive Sachen sind zu posten bei den üblichen Verdächtigen. Bei den Datenkraken eurer Wahl, sei es Amazon, Spotify, Apple, Google und wie sie denn alle heißen. Aber am schönsten klingt der Podcast noch immer auf kurier.at und kronehit.at. Das muss ich auch einmal sagen an der Stelle.
Definitiv. Ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht reicher.
Aber ziemlich sicher weiser.